SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Sie sprechen wieder miteinander. Kiew und Washington haben am Nachmittag per Telefon Kontakt aufgenommen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj davor gewarnt, Russland in den Verhandlungen über eine Waffenruhe zu weit entgegenzukommen. Im Spannungsfeld zwischen den USA und Russland befindet sich auch die EU. In Brüssel wurde am Nachmittag das sogenannte Weißbuch für Verteidigung vorgestellt. Es ist eine Art Gebrauchsanweisung, wie sich die Europäische Union künftig aufstellen will, um sich besser zu verteidigen. Zum Inhalt Helga Schmidt.
Bis 2030 sollen Europas Armeen so aufgerüstet sein, dass sie glaubwürdig abschrecken können gegen mögliche Angriffe aus Russland und vor allem auch unabhängig von den USA. Für die Finanzierung will Brüssel die europaweit geltende Schuldenbremse lockern und zinsgünstige Kredite zur Verfügung stellen. Die jüngste Entscheidung in Deutschland für mehr Verteidigungsausgaben könnte dafür als Beispiel dienen, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Im Weißbuch wird der Kurswechsel in Washington unter Donald Trump zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber fast alle Rüstungsprojekte zielen darauf ab, Europa unabhängig von der amerikanischen Unterstützung zu machen.
Insgesamt gibt es aber auch Zweifel, ob alle EU-Mitgliedstaaten bei der künftigen Verteidigungspolitik an einem Strang ziehen werden. Will heißen, sich auf gemeinsame Bestellungen einigen können. Dazu sagte die EU-Abgeordnete und FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann im SWR.
Dass das nicht einfach ist, ich glaube, das wissen wir alle bei 27 Staaten. Was aber von Relevanz ist, dass es in dieser Konkretheit, in dieser Deutlichkeit, dass Europa derart zusammenrückt, also auch die Gefahr, der wir ausgesetzt sind, russischer Angriff, der zweite auf die Ukraine, die gespenstischen Gedanken von Putin, die ja deutlich weiter darüber hinausgeht, über die Ukraine, das lässt Europa zusammenrücken. Und ich glaube, was ganz relevant ist, ist eben auch die Zusammenarbeit mit den europäischen Staaten, die Mitglied in der NATO, aber nicht in der EU sind, Großbritannien, Norwegen, um nur mal zwei zu nennen.
In der Türkei hat die Opposition zu Protesten aufgerufen. Hintergrund ist die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmam Olu. Er gilt als der größte politische Konkurrent des türkischen Präsidenten Erdogan und will bei der kommenden Präsidentschaftswahl gegen ihn antreten. Aus Istanbul Benjamin Weber.
Parteichef Özel bezeichnete die Festnahme von İmamoğlu am Morgen als Putschversuch. Staatspräsident Erdogan wisse genau, dass İmamoğlu ihn bei der nächsten Wahl besiegen werde. Präsident Erdogan hat sich bislang nicht geäußert. Infolge der Ereignisse ist die türkische Lira um 12% eingebrochen und erreichte ein historisches Tief. Auch die Börse in der Türkei verzeichnete massive Verluste. Der Handel wurde zwischenzeitlich ausgesetzt. İmamoğlu war am frühen Morgen an seinem Wohnsitz in Istanbul von Polizisten festgenommen worden. Die türkische Justiz wirft ihm und Dutzenden weiteren Beschuldigten Korruption und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor. İmamoğlu weist die Vorwürfe zurück.
Gestern war die Personalie um Annalena Baerbock durchgesickert. Heute hat die noch amtierende rot-grüne Bundesregierung den Vorschlag offiziell beschlossen. Demnach soll noch Außenministerin Baerbock den Vorsitz der Generalversammlung der Vereinten Nationen übernehmen. Doch das hat einen Beigeschmack. Aus Berlin, Markus Sambale.
Regierungssprecher Hebestreit bezeichnete Annalena Baerbock als hochqualifiziert und hoch anerkannt für den wichtigen Posten bei den Vereinten Nationen. Als Präsidentin soll Baerbock ab dem Herbst in New York die Generalversammlung der 193 UN-Mitgliedstaaten leiten. Zu dem Amt gehören vor allem repräsentative Aufgaben. Und es sollte nicht verwechselt werden mit dem einflussreicheren Amt des UN-Generalsekretärs. Regierungssprecher Hebestreit nannte Baerbocks Kandidatur ein politisches Bekenntnis Deutschlands zu den Vereinten Nationen in schwierigen Zeiten. Die Entscheidung sei mit der voraussichtlich künftigen Bundesregierung von Friedrich Merz abgestimmt. Für Irritationen sorgt, dass Deutschland eigentlich schon eine andere Kandidatin für den wichtigen UN-Posten nominiert hatte, die international erfahrene Diplomatin Helga Schmidt. Kritiker werfen Baerbock vor, Schmidt im letzten Moment herausgedrängt zu haben, um das Amt selbst übernehmen zu können.
Israel will seine neue Militäroffensive offenbar ausweiten. Der israelische Verteidigungsminister Katz kündigte die Evakuierung von Palästinensern aus den Kampfzonen im Gazastreifen an. Unterdessen sind Zehntausende gegen den Kriegskurs von Premierminister Netanyahu auf die Straße gegangen. Julio Segador.
Die größte Demonstration fand dabei in Jerusalem statt. Dort zog sich der Demonstrationszug von der Knesset, also dem israelischen Parlament, zur privaten Residenz des Regierungschefs. Wieso ist er noch hier? Wieso sind Sie noch dort? Skandierten viele Menschen vor der Knesset mit Blick auf das Schicksal der Geiseln, die seit 1,5 Jahren in der Hand der Hamas sind. Andere beschuldigten Netanyahu auf Plakaten, die Geiseln für seinen Kriegskurs zu opfern. Vorneweg führte ein riesiges Banner den Demonstrationszug an, darauf geschrieben: Genug von dieser zerstörerischen Regierung.
Vor der italienischen Insel Lampedusa ist ein Schlauchboot mit Geflüchteten untergegangen. Einzelheiten von unserer Italien-Korrespondentin Lisa Weiß.
Es waren wohl 56 Migrantinnen und Migranten an Bord des Bootes, das vor der italienischen Insel Lampedusa in Seenot geraten ist. Mindestens 6 von ihnen sind gestorben, ihre Leichen sind geborgen worden. 10 Menschen haben überlebt und sind von der italienischen Küstenwache und dem Zoll nach Lampedusa gebracht worden. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. 40 Menschen werden noch vermisst, die Suche nach ihnen geht weiter, unter anderem mit Flugzeugen. Das Schlauchboot war nach Angaben des UNHCR am Sonntagabend von Tunesien aus gestartet. Nach einigen Stunden hatte das Boot Luft verloren und war mit Wasser vollgelaufen. Die Überfahrt über das zentrale Mittelmeer gilt als die weltweit gefährlichste Fluchtroute. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind allein im vergangenen Jahr mehr als 1.700 Menschen bei dem Versuch, auf diesem Weg nach Europa zu gelangen, gestorben oder werden seither vermisst.
Fokus Südwest.
Der baden-württembergische Innenminister Strobel hat im Innenausschuss des Landtags über die Todesfahrt in Mannheim gesprochen, bei der am Rosenmontag 2 Menschen getötet wurden. Aus Stuttgart, Knut Bauer.
Strobel nahm die Polizei gegen Vorwürfe in Schutz, sie sei auf dem rechten Auge blind. Dies weise er ebenso zurück wie den Vorwurf, dass er sich nicht für den rechtsextremistischen Hintergrund des Täters interessiert habe. Bislang gäbe es jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Tat des psychisch kranken Mannes sein politisches oder extremistisches Motiv hatte, so der CDU-Innenminister. Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt. LKA-Präsident Stenger berichtete im Landtagsinnenausschuss, der Täter habe in der Vergangenheit an Veranstaltungen von Reichsbürgern teilgenommen. Die Polizei habe in den sozialen Medien auch Bilder von ihm mit Waffen am Schießstand gefunden. Der 40-jährige Deutsche aus Ludwigshafen soll im Jahr 2018 Kontakte zu einer rechten Gruppierung gehabt haben.
Cyberkriminalität wird für Unternehmen ein immer größeres Problem. Besonders kleine und mittlere Betriebe haben mit Angriffen auf ihre digitalen Systeme zu kämpfen, auch hier in der Region. In Mannheim wurde am Nachmittag ein neues Sicherheitsnetzwerk vorgestellt. Michaela Dimski berichtet.
Cybersecurity Community, so nennt sich das neu gegründete Sicherheitsnetzwerk. Dort sollen unterschiedliche Experten im Bereich Cybersicherheit Unternehmen dabei unterstützen, sich besser gegen Cyberangriffe zu schützen. Die Firmen sollen sich dort melden, wenn sie davon betroffen sind. Außerdem soll die Cybersecurity Community auch als Austauschplattform zwischen den Unternehmen dienen. Damit will die Stadt die Region vor Cyberkriminalität schützen. Der neue Service gehört zu der Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim, richtet sich an Unternehmen in der gesamten Region und ist kostenlos.
Wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs und der mehrfachen Vergewaltigung sitzt ein Fahrlehrer aus dem Kreis Sigmaringen in U-Haft. Katharina Kregel.
Dem Mann wird vorgeworfen, während der Fahrstunden gegenüber mindestens 2 Fahrschülerinnen übergriffig geworden zu sein. Er soll die jungen Frauen in abgelegene Waldstücke gelotst und sich die Abgeschiedenheit dann zunutze gemacht haben. So beschreiben es das Polizeipräsidium Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Hechingen. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat ein Strafverfahren gegen den 41-Jährigen eingeleitet und gestern seine Privatwohnung und Geschäftsräume durchsucht. Auch der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg äußerte sich im Gespräch mit dem SWR zu dem Fall. Der Mann gehöre aus dem Verkehr gezogen, so der Verbandsvorsitzende. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, habe er jegliches Recht verwirkt, junge Menschen auszubilden.
Die gute Nachricht.
In Mexiko-Stadt dürfen Stiere bei den traditionellen Stierkämpfen nicht mehr getötet werden. Das Stadtparlament hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Tiere auch nicht mehr mit spitzen Gegenständen drangsaliert werden dürfen. Außerdem wird ein Zeitlimit für die Kämpfe eingeführt, damit die Tiere nicht mehr unbegrenzt durch die Arena gehetzt werden. Tierschützer gehen davon aus, dass pro Jahr weltweit rund 180.000 Stiere bei Kämpfen getötet werden.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.